Der Verkauf von Elektroautos, der ist zuletzt gesunken. Derweil nimmt auch die Debatte an Fahrt auf, ob und wie die Stromer überhaupt geeignet sind und warum die Politik das Verbrennerverbot weiter forciert. Hinzu kommen globale Machtkämpfe zwischen chinesischen und westlichen Autoherstellern. Wir fragen uns also heute hier im Podcast, wie geht es weiter mit den E-Autos? Und dazu spreche ich mit dem Wirtschaftsjournalisten und Autoexperten Andreas Faust. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Andreas.
Grüß dich, Tim.
Schön, dass du da bist. Du kommst gerade von der Automesse in Paris. Du, man liest und hört ja viel über E-Autos in letzter Zeit. Haben die Autohersteller da in Paris jetzt wieder ihre alten Verbrenner hervorgeholt oder doch wieder viele neue E-Autos gezeigt?
Naja, so alt sind die Verbrenner ja jetzt noch nicht. Da gibt es ja inzwischen Versionen mit Elektrifizierung, also als Hybrid oder als Plug-in-Hybrid. Und die spielen natürlich noch immer eine Rolle, weil die Hersteller müssen heute auch noch Geld verdienen, um ihre Investitionen für morgen zu finanzieren. Aber ganz ehrlich, in die erste Reihe an den Messeständen stellt man die Elektroautos. Ganz klar, die stehen völlig im Vordergrund.
Dabei lief es für die Elektroautos ja zuletzt nicht so ideal. Die Absatzzahlen gingen nach unten und viele Medien berichten, dass auch in der Schweiz der eine oder andere Kunde oder die Kundin sich fragt, soll ich das noch machen, in die E-Mobilität einzusteigen? Also es herrscht ja schon so eine gewisse Verunsicherung.
Ja, die herrscht natürlich. Man muss sich aber vielleicht dann von den Zahlen her mal ein bisschen auch vor Augen führen, Tim. Wenn wir uns das letzte Jahr 2023 anschauen, und es macht immer Sinn, dass man sich ein ganzes Jahr anschaut, weil es gibt saisonale Schwankungen übers Jahr, im Sommer oder um Weihnachten herum kaufen die Menschen keine Autos, das machen sie im Frühjahr oder im Herbst. Also aussagefähig ist eigentlich nur das ganze Jahr. Und 2023 hatten die reinen Stromer, also die Autos, die batterieelektrisch fahren, 20% Marktanteil.
In der Schweiz.
In der Schweiz. Jetzt sind wir aktuell, Stand Ende September, bei 18,6%. Vergleiche, 1,4% weniger, das macht auch prozentual gerechnet, macht es ungefähr 10% weniger Elektroautoverkäufe. Da sehe ich jetzt weder einen massiven Einbruch, noch habe ich vorher einen Boom gesehen. Also ich glaube, man muss diese Entwicklung auch ein bisschen in die Relation setzen, auch zum Gesamtmarkt zum Beispiel. Und der sieht ja auch nicht so gut aus im Moment.
Was passiert denn da so gerade auf dem Markt? Ich lese beispielsweise, dass 2025, also bald im kommenden Jahr, es strengere CO2-Vorgaben in der EU zum Beispiel gibt und dass das auch Druck auf Autohersteller ausübt, ihren Absatz von E-Autos erheblich zu erhöhen, weil sonst eben Strafzahlungen drohen würden und dadurch eventuell auch vielleicht eine Rabattschlacht entstehen würde und grundsätzlich auch die Leute ein bisschen zurückhaltend sind. Ist das so die Gemengelage?
Das ist so die Gemengelage, ja. Jetzt haben wir in der Schweiz natürlich die Situation, dass wir wollen ja immer ein kleines bisschen besser sein, als das denn die böse große EU ist. Und entsprechend sind wir schon bei 95 Gramm Grenzwert, über dem dann Strafzahlungen fällig werden. In der Europäischen Union sieht das anders aus. Da ist der Grenzwert jetzt noch höher und wird sich zum 01.01.2025 verschärfen. Und dann drohen dort tatsächlich Strafzahlungen. Deswegen haben die Hersteller Druck, europäisch insgesamt EU-weit gesehen, entsprechend ihren E-Auto-Anteil auch zu erhöhen.
Und diese Skepsis gegenüber E-Mobilität, woher kommt die?
Ja, was heißt Skepsis? Schauen wir uns doch mal an, wie der Markt bis jetzt gelaufen ist. Ich meine, 2017 gab es noch überhaupt gar kein Elektroauto auf dem Markt. Es gab einzelne, aber es war noch nicht mal separat in der Statistik ausgewiesen. Also es war noch nicht als tatsächlicher Trend identifiziert sozusagen. Und wenn man sich das anschaut, in den letzten 6 Jahren hat die Schweiz einen Elektroautobestand von 165.000 aufgebaut. Das ist jetzt noch nicht viel gemessen am Fahrzeugbestand von über 4 Millionen, aber immerhin.
Also 4 Millionen Autos sind unterwegs.
Genau.
Und 165.000
fahren rein elektrisch.
Haben rein elektrisch, also ein kleiner Teil eigentlich nur.
Eigentlich noch ein kleiner Teil, aber wenn ich mir anschaue, was in 6 Jahren erreicht ist, das ist ja schon mal eindrücklich im Grunde genommen. Aber es ist ja eigentlich typisch bei der Entwicklung, bei der Einführung von neuen Technologien. Es gibt immer die First Mover. Die finden das cool, mit dem Elektroauto vorzufahren.
Die haben direkt den Tesla gekauft.
Natürlich, klar. Und auch gleich dem mit viel Scharf und allem. Jetzt geht es aber darum, Menschen zu überzeugen, die vielleicht ein bisschen mehr aufs Geld gucken müssen, die vielleicht nicht so durchgefärbt grün sind, wie das vielleicht diese First Mover waren oder nicht so technikaffin sind, sondern die ganz klare, rationale Argumente an ihren Autokauf anlegen und die vielleicht auch nicht das Budget haben, um 80.000 Franken für ein neues Elektroauto auszugeben. Und die haben halt das Problem, dass es im Moment noch nicht viele Modelle gibt in diesem Preisbereich. Die fangen jetzt langsam an. In diesem Jahr jetzt kommen die ersten Fahrzeuge in die breite Masse um die 35.000 Franken. In den nächsten Jahren werden wir sehen, dass wir bis auf 25.000 und vielleicht sogar bis auf 20.000 runtergehen werden.
Lass uns noch ein bisschen über die Situation in Europa, in der Welt und auch in der Schweiz sprechen. Du hast dich ja gut vorbereitet für unseren Podcast, was Zahlen angeht. Schmeiß mir mal ein paar hier in die Runde. Also wie stark, weil das ist jetzt sehr stark auch Medienthema, gehen denn die Zahlen zurück in den jeweiligen Ländern, also die Verkaufszahlen für diese Autos, für diese E-Autos?
Beispiel Norwegen, klassisches E-Auto-Land, da sind wir bei 94% rein elektrische Fahrzeuge. Da sieht unsere Schweiz natürlich eher bescheiden dagegen aus mit ihren 18,6%. Man kann es europaweit auch eigentlich nicht über einen Kamm scheren. Es gibt in jedem Land gibt es spezifische Fördermaßnahmen, Incentives, Kaufpreiszuschüsse von staatlicher Seite. Und die haben natürlich ganz große Auswirkungen auf den Elektroautomarkt. Wir haben das gesehen, als in Deutschland Anfang des Jahres die Förderung gestrichen wurde, hat es da auch einen massiven Einbruch gegeben, oder? Wenn man es sich insgesamt anschaut, dann ist es so, dass der Gesamtautomarkt ist um 4,2% gesunken in Europa insgesamt. Bei den E-Autos war es, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, um so diese Unterschiedlichkeit der Länder sich anzuschauen. In Deutschland ist im August der E-Auto-Absatz um fast 70% eingebrochen. Und im September ging er wieder um 22% hoch.
Woran liegt das?
Das kann mir keiner erzählen, woran das liegt. Man führt das natürlich dann schnell darauf zurück, das ist die Skepsis gegenüber dem E-Auto. Aber ich kenne keinen Konsumenten, der verantwortungsvoll mit seinem Budget umgeht, der in so einer kurzen Zeitschiene eigentlich seine Kaufentscheidung überdenkt oder kauft oder nicht kauft. Das hat möglicherweise, vielleicht tatsächlich auch was mit medialer Berichterstattung zu tun, ich weiß es nicht.
Ja, oder auch mit dem, wie diese Leute der Thematik gegenüberstehen. Wir können da gleich nochmal die Pros und Cons ein bisschen durchgehen. Aber die Debatte um Elektroautos, die wird ja immer schon sehr emotional geführt. Du bist ja auch in der Autobranche schon seit vielen Jahren und kennst das gut. Für die einen ist das ja nur Elektroschrott auf vier Rädern und die anderen sehen da natürlich die Zukunft der Mobilität und versuchen jeden zu überzeugen. Aber lass uns vielleicht mal ganz, ganz entspannt ein paar Argumente durchgehen. Also welche Vorteile und welche Nachteile es gibt. Weil ich lese auch oft in der Berichterstattung, wo ich mich dann frage, also so richtig argumentieren da viele Leute ja auch dann nicht, weil das stimmt ja gar nicht, dass man keinen Strom hat oder dass die nur ein paar Meter fahren oder das finde ich auch dann interessant in diesen Debatten. Also, wenn wir mal über Vorteile sprechen, man kann schon sagen, dass sie keine direkten CO2-Emissionen ausstoßen und auch weniger Lärm machen. Also das kann man schon sagen, oder?
Das kann man schon sagen. Wobei beim Lärm muss man ein bisschen auch vorsichtig sein. Ab Tempo 30 sind die Reifen sowieso lauter als der Motor auch beim Verbrenner.
Und diese Geräusche der E-Autos, die alten Verbrenner nicht haben, diesen Sound, den sie extra machen.
Genau, dieses Raumschiff Enterprise-Gepiepse, was man dann hört.
Was ich als Nicht-Auto-Experte interessant finde, was ich dann auch später erst gelernt habe, ist, dass das Thema Effizienz, also wer nutzt wie viel Energie und kann sie in Bewegung umwandeln. Ich habe hier gelesen, dass die Elektromobile ungefähr 70-90% der Energie für den Antrieb nutzen, während die Benzinmotoren nur ca. 20-30% der Energie in Bewegung umwandeln. Ist das so? Weil das ist ja ein großer Unterschied.
Ja, zur Ehrenrettung des Benzinmotors kann man vielleicht sogar noch sagen, ganz moderne Motoren schaffen sogar 35%.
Okay, aber keine 70.
aber sie sind natürlich damit weit, weit entfernt, selbst von schlechten Elektroantrieben. Ja, das ist richtig.
Also alle, die jetzt die Petrolheads und die Dieselfreunde jetzt zuhören, die müssen jetzt schon stark sein, weil wir noch ein paar Vorteile für die E-Autos haben. Aber das kann man jetzt, was wir bisher gesagt haben, jetzt wirklich nicht von der Hand weisen, oder?
Definitiv nicht.
Also und die Betriebskosten höre ich immer wieder von Marketing und von Händlern, die seien viel niedriger bei den Stromern. Klar, sie sind teurer in der Anschaffung, da reden wir gleich noch drüber. Und die Stromkosten seien auch eher günstiger als Benzin. Und gut, während der Hochzeiten des Russlandsangriffs auf Ukraine und unsere Strompreise gingen durch die Decke, da fand ich das Argument nicht so schlüssig. Aber mittlerweile kann man schon sagen, dass der Strom günstiger ist, oder?
Also ich habe mir das neulich mal angeschaut. Hat es ja die aktuellen Strompreisdaten für 2025 gegeben. Und wenn ich die teuerste Gemeinde der Schweiz nehme, nagel mich nicht auf den Namen fest, es ist auf jeden Fall ganz weit im Osten, im Rheintal bei St. Gallen. Selbst wenn ich diesen Strompreis ansetze, fahre ich noch immer günstiger, als wenn ich dort vor Ort an der Tankstelle Benzin tanken würde.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz präsentiert. Schroder ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Jetzt hast du das Thema Subventionen angesprochen. In vielen Ländern gibt es ja oder gab es diese für die E-Autos auch ein Vorteil fürs E-Auto jetzt aus ökonomischer Sicht. Wir sind hier im Wirtschaftspodcast, wollen wir uns aber nicht lange damit aufhalten. Subventionen kann man sehr, sehr geteilter Meinung sein, hat auch sehr, sehr viele Nachteile, aber das kann man nicht von der Hand weisen. Wenn eine Regierung sich dafür entscheidet, das zu fördern, dann ist das eben so. Und man darf auch nicht vergessen, in vielen Jahrzehnten vor uns ist auch die, ich sag jetzt mal, die Benzin- und Verbrennerlobby auch sehr finanziell stark unterstützt worden. Also und auch weiterhin gibt es da Vorteile. Also das ist ein Argument vielleicht, was auf beiden Seiten vielleicht zählt. Jetzt aber mal zu den Nachteilen der Stromer. Und jetzt würden sich wahrscheinlich die Petrolheads ein bisschen freuen. Also die Herstellung der Batterien, ja, ne, also nicht so ideal.
Nicht so ideal, natürlich, das ist so. Das hat die Industrie inzwischen aber auch, auch begriffen, auch angestoßen, zum Beispiel durch die Diskussion in der EU über das Lieferkettenvorschriften. Also, dass ich nachweisen muss, wie nachhaltig sind eigentlich meine Rohstoffe, wie nachhaltig sind die transportiert worden. Nachhaltig dann auch nicht nur verstanden ökologisch, sondern auch sozial, dass die Menschen gut bezahlt werden und so weiter, dass es keine Kinderarbeit gibt. Wir erinnern uns in den 80ern, 90ern, die ersten Lithium-Ionen-Batterien, da wurde das Kobalt quasi ja von Kindern im Kongo sozusagen gefördert. Wir sind glücklicherweise deutlich weiter heutzutage. Die Hersteller achten darauf. Und es gibt eine neue Batteriegeneration mit Eisenphosphat, die kommt ohne Kobalt aus. Das heißt, es wird auch schon gezielt geschaut, dass man solche Rohstoffe, die problematisch zu fördern sind, eben halt auch künftig nicht mehr verwendet.
Und kein Mensch behauptet, glaube ich, auch in der E-Auto-Lobby, dass die Autos 100% grün sind und millionenfach besser sind. Also die haben in der Produktion natürlich auch Emissionen und Nachteile für die Umwelt, ist natürlich logisch.
Eigentlich ist da sogar die große Herausforderung. Also die meisten Autohersteller wollen ja bis 2040, 2050 komplett CO2-neutral wirtschaften. Aber das ist mit den Autos nicht getan, sondern da muss ich bis in die Kantine gucken, biete ich noch Fleischgerichte an und
um Himmels Willen,
um den CO2-Anteil dort zu senken.
Da will ja kein Mensch mehr arbeiten.
Aber da muss man viel mehr Aufwand für treiben, als nur Elektroautos zu lancieren, oder?
Jetzt hier meine Freunde, die gerne hinten auf dem Auto hinten so Aufkleber haben, Freude am Tanken und so, die sagen, hey, also hohe Anschaffungskosten und der Verbrenner, der hat auch viel mehr Reichweite. Also das kann man ja nicht von der Hand weisen.
Wann bist du den letzten moderner Verbrenner gefahren? Die haben zum Teil Tanks mit 35 Litern nur noch, weil man da Gewicht sparen kann und so weiter. Also das ist relativ. Nein, aber im Ernst gesagt, die Batterietechnik, die Ladetechnik entwickelt sich da ja auch weiter. Ja, es ist richtig. Heute kann ich natürlich innerhalb von 5 Minuten kann ich Sprit für 600 Kilometer in meinen Benziner leeren. Da muss ich dann beim Schnelllader schon irgendwie mal eine Dreiviertelstunde, vielleicht ein bisschen mehr auch einplanen, je nachdem wie die Ladekurve aussieht. Aber da tut sich natürlich was. Und wie bei allen diesen Kritikpunkten eigentlich, man muss halt auch immer sehen, viele dieser Argumente sind vor 10 Jahren schon ins Feld geführt worden, aber seitdem ist die Welt nicht stehen geblieben, sondern es geht technologisch.
Haben wir genug
weiter.
Strom für die E-Autos? Das ist ja so ein anderer Vorwurf auch, und dass die Recyclingaufwände für die Batterien und das Entsorgen einfach noch nicht vollständig gelöst sei.
Also ich kann viele Argumente kann ich akzeptieren, das rein psychologische zum Beispiel von der Reichweite, was für mich wirklich ein absurdes Argument gegen die Elektromobilität ist, ist das Recycling-Thema. Denn der Punkt ist, dass diese Technologie, die ist fertig entwickelt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt gestern hat Mercedes ein Batterierecyclingwerk mit Bundeskanzler und allem, was dazugehört, eingeweiht. Der Punkt ist einfach, wir sehen dieses Batterierecycling öffentlich noch nicht so, weil es einfach noch nicht genug Batterien gibt, um sie zu recyceln. Die meisten Batterien werden noch in Autos genutzt oder haben danach Second-Life-Nutzung, so als Notstromaggregate in Krankenhäusern oder für die Energieversorgung zur Stabilisierung. Und das dauert noch ein bisschen, bis die alle da mal geschreddert werden und recycliert werden. Und dann werden wir aber sehen, das funktioniert. Und zwar mit Recyclingquoten von bis zu 96%.
Das Laden. Also wir haben ja, glaube ich, in der Schweiz eine gute Ladedichte, sagt man das so, ein gutes, relativ gut ausgebautes Netz. Aber wenn man in die Städte geht, und die Schweiz ist natürlich eine Mieternation, und mit vielen Freunden und Bekannten, die mir sagen, ja, ich würde auch gerne ein E-Auto kaufen, die sagen, wo soll ich denn dann laden? Also da müssen wir uns schon an die Nase fassen in der Schweiz, das ist eben nicht so gut ausgestattet.
Das ist definitiv so und da ist eigentlich auch der Haupthebel, den die Politik vielleicht mal umlegen sollte. In Deutschland haben wir das ja schon, da gibt es das Recht auf einen Ladeplatz, wenn ich in einer Überbauung wohne als Mieter. Das kann mir der Vermieter, kann mir das nicht verwehren, dass ich doch mein Auto aufladen kann.
Was in der Schweiz ja durchaus möglich ist, dass der Vermieter sagt, ich möchte das nicht oder dass die Eigentümergemeinschaft dagegen votiert, dann ist es eben schwierig, das umzusetzen.
Absolut. Im Moment wird das aber im Nationalrat diskutiert, dieses Recht auf einen Ladeplatz. Aber da ist eigentlich der größte Hebel, den man mal umlegen sollte, dass man dafür sorgt, dass eben halt in solchen Mietüberbauungen auch Lademöglichkeiten bestehen.
Mhm. Und was sind sonst skeptische Konsumenten und ihre Argumente, die man nachvollziehen kann? Oder du bist ja, ich merke jetzt schon, du bist ja schon sehr pro E-Auto unterwegs, aber man kann die Leute ja nicht dazu zwingen.
Nein, natürlich kann man sie nicht dazu zwingen. Das ist völlig klar. Es wird halt immer sehr ideologisch diskutiert darum. Also wenn es diskutiert wird, wird es meist unter einem Parteilabel diskutiert und dann ist man halt für diese Partei oder man ist dagegen und entsprechend ordnet man sich dann ein. Aber es gibt ja ganz viele wissenschaftlich fundierte Argumente, die einfach sagen, Elektromobilität ist schon ziemlich sinnvoll und da ist Klimaschutz ist tatsächlich nur einer dieser Punkte. Sondern wenn man da mal weiterschaut, Energieeffizienz, wir haben es eben schon angesprochen. Um wie viel Mal ist ein Elektroantrieb energieeffizienter als ein Benzinantrieb? Oder Industriepolitik. Also ich muss eigentlich heute jetzt Technologien fördern, die weltmarktfähig sind im Hinblick auf nachhaltige Mobilität, damit ich in 20 Jahren noch Produkte verkaufen kann als eine Nation, die halt in Technologie halt im Weltmarkt unterwegs ist.
Aber machen wir uns doch nichts vor. Also wenn ich jetzt regelmäßig pendel, ich wohne in einer kleinen Gemeinde, bin Mieter oder Mieterin, kann dort noch nicht selber laden. Ist doch klar, dass ich eher noch zum Verbrenner tendiere, oder?
Ja, natürlich.
Das kann man den Leuten ja nicht zum Vorwurf machen.
Absolut, absolut. Es gibt einige Personenkreise in der Schweiz, für die ist Elektromobilität noch nichts. Also auch als Außendienstler, wenn ich, 1000 Kilometer am Tag fahre, einmal von Genf nach St. Gallen und wieder zurück, dann ist Elektromobilität möglicherweise nicht die Lösung für mich. Man sollte einfach ein bisschen wach bleiben und das eben halt nicht ideologisch diskutieren, sondern rational sehen. Und wenn ich jetzt das Land anspreche zum Beispiel, es gibt zwei große Energieversorger, die sind also Benzinversorger eigentlich, sie wollen jetzt Energieversorger werden, die in der Schweiz auf dem Land vor allen Dingen aktiv sind. Das ist Agrola und Avia. Da gibt es eigentlich in jedem Dorf gibt es eine dieser beiden Tankstellen im Grunde genommen. Und die setzen jetzt ganz stark darauf, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen und das bis ins Land hinein auszurollen.
Ich glaube auch nochmal bei der Skepsis zu bleiben, was die meisten Leute so ein bisschen irritiert oder aufregt, dass ja nun mal sie das Gefühl haben, sie könnten nicht selber entscheiden. Also die Politik habe irgendwann entschieden, dass jetzt Schluss sei mit den Verbrennern und das regt, glaube ich, so viele da auf, die sagen, warum muss die Politik mir sagen, wie ich zu fahren habe?
Da gibt es natürlich auch genau dieses Argument auch von Seiten der Autohersteller, viele pochen darauf, wir wollen technikoffen sein, wir wollen uns nicht vorschreiben lassen, wie wir unsere Autos zu konstruieren haben. Es gibt ein schönes Argument vom Stellantis-Chef, von Carlos Tavares, der zuletzt jetzt ein bisschen in den Schlagzeilen war, weil er dann jetzt 2026 abtreten muss, weil es nicht so läuft. Aber der sagt immer, Elektromobilität ist politisch gewollt. Es gibt Regierungen in der Europäischen Union, die wollen das und die vertreten das entsprechend auch auf EU-Ebene. Und die sind gewählt worden von der Bevölkerung. Also offensichtlich muss es irgendwo eine Mehrheit dafür geben, aufs Elektroauto umzusteigen. Das ist als Ziel, als Werthaltung, wir sind alle heute grün und für Nachhaltigkeit und für Umweltschutz, ist das ja akzeptiert. Die Frage ist dann immer, wenn es dann mich selber betrifft, wenn es dann in meinen eigenen Geldbeutel geht und ich Konsumentscheidungen dafür treffen muss, dann sieht es natürlich immer anders
aus. Aber wird es dabei bleiben? Also ab 2035 dürfen keine Verbrenner mehr zugelassen werden in der EU und dann auch in der Schweiz oder doch erst wieder alles ab 2045, wie auch ja, die große deutsche mächtige Autolobby mal gefordert hat. Also das scheint dann doch nicht so ausgemacht zu sein, oder?
Also ganz ehrlich, das Thema ist durch. Das Verbrennerverbot 2035 wird kommen. Die Europäische Volkspartei hat zwar im Europawahlkampf jetzt im Sommer damit noch ziemlich versucht, auf Stimmenfang zu gehen, aber letzten Endes dieser Kompromiss, den man dort erzielt hat, der hat so lange gebraucht, der hat so viel Zugeständnisse auf mehreren Seiten gebraucht, den wird man nicht aufschnüren wollen, da bin ich mir sicher. Und wenn man sich das heute anschaut, die Autoindustrie ist da gar nicht mal abgeneigt, weil es nämlich Entscheidungssicherheit liefert. Sie müssen nicht mehr parallel in mehrere Technologien investieren, sondern sie wissen, es gibt eine Deadline und bis dahin muss ich ready sein für die Elektromobilität und darauf kann man sich einstellen.
Und die europäischen Autohersteller sowieso schon recht stark unter Druck sind.
Ja, das sind sie und deswegen macht es ja vielleicht auch Sinn, tatsächlich diese klare Richtungsentscheidung zu treffen, um nicht Investitionen in den Sand zu setzen, in Technologie, die man dann vielleicht doch nicht braucht.
Und die Schweiz kann sich sowieso nicht davon rauslösen und sagen, wir machen unser eigenes Ding in der Sache.
Die Schweiz macht es halt sehr gerne, dass sie dann nochmal eine kleine Verschärfung obendrauf setzt auf die EU-Regelungen. Generell rausnehmen kann sie sich aber nicht, denn unsere Autos müssen EU-Typgenehmigungen entsprechen. Und wenn die EU-Typgenehmigung nur noch erteilt wird für Autos, die keinen Verbrennungsmotor haben, dann ist das Rennen gelaufen.
Mitgefangen, mitgefangen sozusagen.
Und aber nicht mitentschieden.
Mitentschieden, tja, das ist eine andere Debatte.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Du, jetzt weiten wir den Blick ein bisschen weltweit. China und die EU zoffen sich wegen Zöllen, Strafzölle auf Elektroautos beispielsweise. In USA E-Autos auch eine riesige Debatte. Mittlerweile sieht man Herr Trump wieder großer Freund von Herrn von Elon Musk. Mal sehen, wie das ausgeht im November. Und Herr Trump, der ja sonst eher, ich will nicht sagen, ein großer Gegner, aber vielleicht nicht der größte Freund der Elektromobilität ist, da einen neuen Freund gefunden hat. Aber bleiben wir mal bei China und bei Europa. Wie geht das denn aus? Also die Chinesen haben für sich ja auch schon recht klar gemacht, wie sie das jetzt weiter vorangehen wollen, indem sie nämlich jetzt viele E-Autos in den Markt drücken und die werden kommen, oder? Diese Fahrzeuge. Jetzt ist die Frage, wie teuer und wie günstig werden sie in Europa?
Ja, natürlich werden die kommen. Das ist ganz klar. Was im Moment noch ein bisschen die Chinesen ausbremst, ist, dass es dann vielleicht doch nicht so schnell geht, weil sie den Markt noch nicht so ganz verstehen. Also sie haben, glaube ich, beim ersten...
Das ist eher schleppend für die chinesischen Anbieter in Europa,
ja,
oder?
Ja, nimm mal BYD, die haben Millionen in die Zusammenarbeit mit der UEFA gesteckt für die Europameisterschaft. Mhm. Jetzt diesen Sommer, du erinnerst dich, da gab es dann überall die Werbung entsprechend. Sie haben das aber nicht in Verkäufe umsetzen können. Also sie krebsen noch immer um die 1% Marktanteil dahin. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass sie, glaube ich, unterschätzt haben, die persönliche Ansprache des Kunden, vor Ort präsent zu sein. Sie haben da mit einem Vertrieb in Europa, in Deutschland vor allen Dingen zusammengearbeitet und haben festgestellt, der hatte überhaupt nicht die Möglichkeiten, diese Vor-Ort-Präsenz für sie herzustellen. Inzwischen haben sie den Vertrag aufgelöst, haben das Personal dort übernommen und bauen jetzt ganz eigene große Vertriebsstrukturen auf, um halt wirklich auch ein Händlernetz aufzubauen und vor Ort zu sein. Und dann, glaube ich, werden sie kommen. Also sie haben jetzt ihre Lektion einmal gelernt. Es zeigt aber auch, durch solche Rückschläge lassen sie sich auch nicht aufhalten.
Und ohnehin, sie sind ja sehr stark, also die Chinesen, in der Batterie- und Ladetechnik vertreten und wie wahrscheinlich auch bei der Photovoltaiktechnik, setzen Sie da die Flöcke ein und sagen, wo die Richtung hingeht, oder?
Bei der Batterietechnik definitiv. Da sieht man auch, das wird auch sehr stark vom Staat gefördert, was Genehmigungen für neue Werke und so weiter betrifft. Bei der Ladetechnologie, ja, das beherrschen Sie im Prinzip schon, nur bauen Sie es bis jetzt noch nicht in Autos ein, weil für China brauchen Sie es nicht, weil das Stromnetz gar nicht diese hohen Ladeleistungen hergibt, die in Europa zum Teil schon verlangt werden.
Gehen wir mal wieder zurück in die Schweiz. Ein Argument gegen die E-Autos ist ja auch, dass sie viel zu teuer seien. Und du hast ja auch am Anfang gesagt, diejenigen, die Tesla-Fanboys und Fangirls sind, die haben das Auto schon längst und wahrscheinlich den zweiten oder dritten. Und diejenigen, die weniger Budget haben und kein Eigenheim haben und direkt laden können, die zögern, würden vielleicht gerne und die sagen ja zu Recht, hey, die Autos sind mir einfach zu teuer.
Ja, völlig, völlig zu Recht. Also wenn man Elektromobilität demokratisieren will, muss man auch im Kleinwagensegment was anbieten. Und das haben sie bisher die Hersteller verschlafen. Bei Volkswagen zum Beispiel ist man erst vor 2-3 Jahren aufgewacht und plant jetzt ein Modell unter 25.000. Das kommt aber wahrscheinlich erst Anfang 2026. Und bis dann eins unter 20.000 kommt, wird es nochmal ein Jahr oder vielleicht noch länger gehen. Das weiß man noch gar nicht. Was jetzt in diesem Jahr kann man aber zum ersten Mal sehen, jetzt kommen wirklich auch die günstigeren Autos.
Es günstiger gibt jetzt, heißt 50.000 Franken,
günstig
oder?
Heißt Preislage um die 35.000.
35, das wäre dann schon deutlich
und
günstiger.
Trotzdem mit 400 bis 500 Kilometern Reichweite.
Okay.
Also vernünftiger Reichweite, vernünftiger Ladeleistung, die sehen auch alle proper aus. Jetzt in Paris an der Motorshow hat Renault den neuen elektrischen R4 gezeigt zum Beispiel. Der kommt dann auch nächstes Jahr und da wird es Basisversionen geben, die gehen unter 30.000, vom Renault 5 sogar um die 25.000.
Und im Vergleich zum Verbrenner, ich habe jetzt also noch kein Renault selber gekauft, ich weiß jetzt nicht, was das Verbrennermodell dazu kosten würde. Ist das mittlerweile angeglichen oder würde ich immer noch, wenn ich dieses Budget habe, ich sage jetzt mal 35.000 Franken, in der Verbrennerwelt deutlich bessere Technologie oder eine bessere Ausstattung oder mehr Reichweite bekommen?
Bis jetzt war der Unterschied definitiv da. Es gibt jetzt die ersten Modelle, wo es tatsächlich eine Parität gibt, wo der Verbrenner, der gleichstarke, genauso viel kostet wie der gleichstarke Stromer. Und das wird sich weiter angleichen, denn wir haben das jetzt in den letzten Monaten gesehen, Verbrenner sind teurer geworden, weil irgendwie müssen die Hersteller ja trotzdem auf ihre Kosten kommen. Sie müssen sich finanzieren bei gesteigenden Rohstoff- und Energiepreisen und so weiter. Und gleichzeitig drücken sie natürlich die Preise der E-Autos auch ein bisschen runter. Also VW hat das Anfang des Jahres schon gemacht, hat massive Nachlässe gegeben, andere Hersteller sind nachgezogen. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen die Augen aufhält im Moment, kann man da von dieser sogenannten Rabattschlacht dann vielleicht auch ein bisschen profitieren.
Das heißt, wenn ich grundsätzlich der E-Mobilität positiv gegenüberstehe und bisher gezögert habe, ich könnte in nächsten Monaten oder vielleicht Anfang nächstes Jahres doch ein gutes Schnäppchen machen.
Das könnte jetzt interessant werden, ja, definitiv. Also zum einen, weil es mehr günstige Modelle gibt und zum anderen, weil die Preise halt wirklich unter Druck sind.
Wenn ich im Gespräch mit Leuten bin, die vielleicht ein Verbrennerfahrzeug haben und sagen, ich möchte mir ein E-Auto kaufen, die sagen mir dann oft, ja, du, also eine Okkasion, das mache ich nicht. Also wer jetzt schon mit einem E-Auto herumgefahren ist, das ist jetzt ein paar Jahre alt, das will ich nicht mehr haben, weil das ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und so. Also diese E-Okkasionen, soll man sich davon fernhalten?
Das kommt drauf an. Wenn ich mir jetzt halt die Autos aus der Pionierphase sozusagen anschaue, die haben jetzt schon 10 Jahre auf dem Buckel, seit 2013 sind die ersten eingeführt worden im Markt. Die sind technisch, sind die halt komplett hinten. Die haben Ladeleistungen von vielleicht 50 kW, da warte ich also ewig, bis das Ding vollgeladen ist.
Und heutzutage ist mittlerweile was, so 150,
200, 250, Porsche geht jetzt bis 300 hoch.
Das sollte man schon haben, also über 100.
Also über 100 macht absolut Sinn, 150 finde ich wäre eigentlich, ist eine Ladeleistung, mit der jeder klarkommen sollte. Und das bieten die aber, die alten Stromer bieten das noch nicht und deswegen will die, ganz ehrlich, die will auch kaum noch jemand haben, die stehen sich die Reifen platt bei den Händlern. Aber es gibt natürlich E-Okkasionen so aus der Zeit nach 2019, als die ersten, ich sag mal in Anführungsstrichen, guten Autos dann kamen mit großen Batterien, mit vernünftigen Reichweiten, mit hoher Ladeleistung. Sehr große Modelle zum Teil, ja. Aber dadurch, dass die Neuwagenpreise jetzt unter Druck geraten, geraten auch die Okkasionspreise automatisch unter Druck.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, in der einen oder anderen Region, auch im Dorf, gibt es eine verbesserte Situation, was das Laden angeht. Also es ist schon so, dass viele Anbieter jetzt weiterhin in die Ladeinfrastruktur investieren, oder ist das Thema durch?
Absolut, absolut. Es gibt auch neue Player, die in den Markt kommen, zum Beispiel Fastnet aus Holland. Die haben in Holland einen Marktanteil von, ich glaube, 65% der Ladeinfrastruktur. Und die haben die Schweiz jetzt als potenziellen Wachstumsmarkt identifiziert, weil wir halt im europäischen Vergleich einen recht hohen E-Auto-Anteil haben mit unseren 18,6%. Da sind andere Länder deutlich schlechter, je nachdem. Und weil es eben halt auch derzeit so ist, dass das Astra und der Bund halt neue Standplätze vergeben haben für neue Schnelllader und da hat man sich dann beworben und hat auch den Zuschlag bekommen.
Und die Importeure in der Schweiz, wir haben ja keine eigene Autoproduktion hierzulande, haben die sich mittlerweile voll auf die E-Mobilität eingestellt?
Sagen wir mal so, die bekommen natürlich sanften Druck von den Herstellern, jetzt auch Elektroautos auch zu setzen, weil die wollen die Autos natürlich im Markt sehen. Das Zweite ist aber auch, dass es auch Importeure gibt, die sehen auch die Chance dahinter. Also die sehen zum Beispiel auch neue Geschäftsfelder. Die Amag zum Beispiel, größter schweizer Autoimporteur mit den ganzen VW-Marken, baut sich inzwischen ein zusätzliches Standbein auf, zum Beispiel mit Photovoltaik, mit Ladeinfrastruktur, mit Sharing- und Abo-Angeboten und so weiter. Also die sehen, man braucht eigentlich das ganze Ökosystem als Importeur. Ich muss eigentlich vom Auto bis zur Energieversorgung bis nachher zum vernünftigen Recycling alles aus einer Hand anbieten können. Dann bringt mir das sogar neue Möglichkeiten. Das haben noch nicht alle Importeure erkannt, aber ich bin gespannt, ob da vielleicht auch noch ein paar noch nachziehen werden.
Hey, Andreas, danke dir für deine Insights. Ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal gesprochen über Autos und E-Mobilität und über Verbrenner und die Vor- und Nachteile. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sage es nochmal schnell, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Also lasst uns ein Abo da, da würden wir uns sehr freuen. Bleibt gesund, danke dir, bis zum nächsten Mal.
Ciao.